Den dümmsten Tweets der Woche. Die dümmsten Tweets der Woche. Mann, sind die dumm. Wo ist denn der Wels? Och, mein Schoni.
Ja, einmal mit Profis, ne?
Polizist erschießt 2-Meter-Wels mit Dienstwaffe. Dazu wird hier kommentiert, hätte man ihn nicht nur in die Flosse schießen können. Erzähl uns mal die Geschichte dahinter. Ich denke, du bist drin.
Also im Endeffekt geht es um einen Wels, der mutmaßlich, wir müssen hier mutmaßlich sagen, 5 Menschen angegriffen und gebissen hat. Wobei gebissen bei so einem Wels so eine Sache ist, weil die haben ja keine Zähne. Also die zwicken eigentlich eher. Also kann man so sagen. Mhm. Auf jeden Fall wurde dann die Polizei eingeschaltet und ja, ein Beamter hat diesen armen Wels dann wohl mit seiner Dienstwaffe erschossen. Oder hingerichtet, wenn man das in Linksdeutsch argumentiert.
Es ist schon brutal. Also das war ja wohl so eine Art Techno-Festival, wo die Leute halt getanzt haben und unter anderem dort halt irgendwie im Wasser dann auch schwimmen währenddessen und dort soll dieser Wels dementsprechend angegriffen haben. Wir machen das an der Stelle klar, also gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung sind Wälse eigentlich bei solchen Gewaltdelikten, wenn man so möchte, er hat Leute gebissen, ich denke, das ist eine Art Gewaltdelikt, eine Art Körperverletzung. Da sind sie gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung natürlich unterrepräsentiert. Das muss man an der Stelle sagen. Umso grausamer wird dieser Fall ja auch dadurch und da zeichnet sich ja durchaus eine Kontroverse ab, hätte man nicht mit ihm reden können. Ja, hätte man nicht über die sozioökonomischen Faktoren reden können, die diesen Wels dazu gebracht haben. Er wurde belästigt da wegen dem Techno-Festival. Die waren ja praktisch bei ihm zu Hause. Und der hat sich da dementsprechend, wahrscheinlich wurde er in Panik versetzt. Vielleicht wurde der Wels vorher auch fischfeindlich beleidigt. Das weiß man nicht. Jedenfalls, der Polizist hat hier in meinen Augen definitiv zu vorschnell gehandelt. Der arme Fisch, ich bitte dich. Aber ja, er hat 5 Leute gebissen.
Also natürlich, der war riesig, also knapp 2 Meter groß und ich glaube, ich habe irgendwo was von 80 Kilo gelesen oder so oder sogar 90 Kilo schwer. Also das ist schon ein großer Wels gewesen, aber ich denke mir immer so, man hätte es tatsächlich vielleicht auch anders lösen können oder vielleicht sollte man nicht einfach in einen See gehen, wo 2 Meter Wälse rumschwimmen und da drin ein Festival veranstalten. Also
Ja, also wirklich, was soll man dazu noch sagen? Es ist wirklich brutal. Naja, Wels Lives Matter, würde ich an der Stelle sagen und wir gehen mal einen Schritt weiter. Jetzt kommen wir wirklich zu Markus Söder. Lieber Schoni, diesen Tweet hast du mir geschickt. Kannst du einen bayerischen Dialekt nachmachen?
Nein. Leider nicht. Ich komme, also ich wissen jetzt nicht, dass ich aus Bayern komme, aber ich kann den Dialekt nicht im geringsten. Kann nur Hochdeutsch. Mhm. Aber ich kann es trotzdem vorlesen, wenn du möchtest.
Bitte, tu es.
Unsere Linien sind klar. Pro Ukraine, pro Israel, pro EU und pro USA. Die Luftschläge gegen den Iran waren unvermeidlich. Der Iran ist die größte Bedrohung im Nahen Osten. Er stellt das Existenzrecht Israels in Frage, will eine Atombombe bauen, greift seine Nachbarn an und unterstützt Terrororganisationen. Wir sind aus Überzeugung solidarisch mit Israel. Wir teilen unsere Werte, haben gemeinsame Herausforderungen und eine Verantwortung, die aus unserer Geschichte hervorgeht. Ach. Israel braucht unsere Unterstützung. Es müssen bald Gespräche mit dem Iran stattfinden und der Iran muss bereit sein, sich grundlegend zu verändern.
Ja, ja, was ist deine Meinung?
Also mich erinnert, es gab ja schon, ich glaube, 82 und 94 die Gerüchte von Iran baut Atomwaffen. Ja. Und auch im Irakkrieg kam das ja immer mal wieder zur Sprache, ob man nicht auch den Iran gleich miterobern sollte, weil ist ja so eine große Gefahr. Und für mich ist es einfach ein alt aufgekochtes Narrativ, einfach, dass man irgendeinen Grund liefert. Also für mich ist es genauso so wie beim Irakkrieg erstmal. Das Größte und Schlimmste hinstellen, was es gibt, nämlich Atomwaffen. Und wenn die das bauen wollen, dann ist das eine Rechtfertigung für eigentlich alles.
Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht, glaube ich. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Trump an der Stelle. Also ich dachte eigentlich, er macht es, er setzt die Sache fort, die er schon in seiner ersten Amtsperiode durchgezogen hatte. Also überall raus, nirgendwo einmischen.
Ich bin enttäuscht von den Trump-Anhängern, die jetzt das unterstützen oder gutheißen. Also ich find es nicht verwunderlich, dass Trump seine Friedensagenda nicht weiter vorantreibt oder weil Amerika immer äußere Konflikte gesucht hat, wenn es innerlich zu viel Instabilität kam und ja auch gewisse Ressourceninteressen da dranhängen und auch gewisse geopolitischen Interessen. Hm. Also es war relativ klar, dass sich die USA nicht langfristig aus dem Bereich raushalten wird, auch aus dem Israel-Palästina-Krieg insgesamt. Die werden da mitmischen werden. Die Frage ist, wie man das macht und wie das passiert und wie man das der Bevölkerung verkauft. Das ist ja immer die andere Frage. Aber es war für mich nicht verwunderlich, dass Trump da jetzt plötzlich sagen wir, mitmeddelt.
Ja, wir hören hier jetzt praktisch die westextreme Position von Markus Söder. Ne? Also er hat ja praktisch, um jetzt hier den von Schlomo eingeführten Frame zu benutzen, also wir sind pro-Ukraine, alles klar, wir vertreten da also NATO und amerikanische und demokratische Interessen, also im Sinne der demokratischen Partei, wir sind pro-Israel, also vertreten wir da auch amerikanische Interessen, wir sind pro-EU, auch wichtig für amerikanische Interessen, dann sind wir pro-USA, ich glaube, das ist auch wichtig für amerikanische Interessen. Und das ist halt das Ding. Also es ging halt um Urananreicherung in diesen Zentrifugen und dann geht es halt darum, dass man nicht möchte, dass der Iran auch Nuklearwaffen hat. Wobei die Sache ja die ist, also jetzt im internationalen Power Struggle. Also seht mir das nach, wenn ich das hier vielleicht nicht so ausgefeilt betrachten kann, wie andere geopolitisch versiertere Leute das können. Aber soweit ich weiß, greifen Atommächte in der Regel auch keine anderen Atommächte an, weil da halt eine Art, ja, es gibt einen Tie zwischen beiden, ja, weil jeder weiß, er würde eine Kaskade lostreten, die den anderen in monumentaler Art und Weise dazu motivieren würde, dasselbe zu tun, dann brennt die Welt oder zumindest das eigene Land. Und aufgrund dieser Tatsache, also die Angst vor dieser Aufrüstung des Irans selber und dann proaktive Schläge dann gegen sie durchzuführen, ich hielte das nicht unbedingt für geboten an dieser Stelle. Aber du hast ja selber gesagt, dass wenn im Inneren Spannungen entstehen, sucht man auch gerne die Zuflucht in geopolitischen.
Ja,
genau, richtig. Und der Fokus auf den äußeren Gegner, der kann natürlich auch ein Land ein, ne? Wenn es unter einem selbst beginnt zu beben. Mutmaßlich ein Mechanismus, den wir auch hier gerade betrachten können, wenn wir auf andere Konflikte blicken oder gerade auf diesen hier, zu dem Markus Söder ja gerade westextrem Stellung bezogen hat.
Mhm. Was man halt doch immer sagen muss, also ja, es gibt Kontrollgremien für Atomwaffen und genau diese beobachten auch die Anreicherungsprozesse im Iran und der Iran wäre schön doof, wenn er die Beobachter weiter zulassen würde, während er es anreichert und Atomwaffen herstellt. Also ja. Man muss halt immer sagen, wenn es so transparent ist und jeder weiß, dass sie jetzt auf diese 60% kommen und die Behörden deswegen in Anführungszeichen Alarm schlagen, dann ist es ja immer noch ein Zeichen, dass die Behörden überhaupt zugelassen sind und da sind. Das heißt, eine gewisse Transparenz ist da trotzdem. Und bis man auf 90% ist, das passiert ja auch nicht von heute auf morgen, da redet man immer von ein paar Wochen bis ein paar Monate. Also das wäre nichts, was von heute auf morgen jetzt plötzlich aktiv wäre.
Ja, ich lese auch hier gerade, also auch eine Kritik, die ich auch ernst nehme im Chat von Puffmutter Theresa, die da schreibt, ich höre daraus, dass du Fundi-Islamisten eine gewisse Rationalität zusprichst. Aber ja, also in ihrem eigenen Weltbild sind sie rational. Aber wenn sie wissen, sie greifen jemanden mit einer Atombombe an, der eine Atombombe hat, dann greifen sie denjenigen eigentlich nicht an. Ich glaube, das gilt auch für Islamisten, aber auch für Nordkorea und für wen auch immer, wenn es um solche Waffen geht. Übrigens, ja, also natürlich, historische Verantwortung wird hier von Söder natürlich auch uns allen attestiert, weil Zweiter Weltkrieg, ihr alle versteht das, deswegen Israel die Treue schwören, egal um welches geopolitische Projekt es dann geht. Also moralisch uns in die Solidarität hineinerpressen mit unserer Vergangenheit. Das ist das, was Söder hier auch ausdrückt. Ja, so wie es sich gehört für die CDU. Oder CSU. Ja,
eine sehr konservative Parteilinie auf jeden Fall hier.
Ja, und es ist halt, also es ist weniger konservativ als Helmut Schmidt. Ich habe mir tatsächlich neulich mal, ich will nicht dauernd den Schmidt-Vergleich bemühen, aber man kann es manchmal schon machen, in meinen Augen. Also er hat viele Dinge vielleicht mit weniger Vehemenz angesprochen, die wir jetzt aber genauso ansprechen. Und auch er hat im Hinblick auf Nahost einfach gesagt, ey, wir sind befreundet mit dem Jemen, mit Jordanien, mit Israel. Wir sind befreundet im Idealfall mit dem Iran, mit dem Irak. Wenn es dort zu Konflikten kommt, ist unsere Position die Deutsche. Und das heißt, unter Freunden hält man sich raus. An dieser Stelle. Ich bin dafür Abschottung. Ich halte es für die richtige Position, im deutschen Interesse zu handeln. Und ich weiß nicht, ob es in unserem deutschen Interesse ist, in dieser Zeit, wo wir unsere eigenen Probleme haben, uns dann in diese geopolitischen Fragen in Fernost oder im Ost. Was ist das? Fernost? Ich bin ungebildet.
Nahost,
sich in den Nahost-Konflikt dann dementsprechend einzumischen. Aber Herr Söder sieht das genauso und hier haben wir es doch, ne? Also das Land selber ist ja auch bei uns dementsprechend aufgeladen und ja, gespalten. Warum dann nicht das Ventil suchen im Geopolitischen? Den toten Fisch hatten wir bereits. Ich gehe einen weiter. Ja, wir kommen zu Ingo. Ja, du hast mir einen Tweet geschickt von Ingo Weber. Weißt du noch weiteres zu dieser Person?
Ja, tatsächlich nicht. Ich kann aber kurz nachgucken, ob es irgendwas... Ich nehme an, er ist auch politisch in irgendeiner Art und Weise.
Also verifiziert auf jeden Fall, blauer Haken. Das ist gut. Er will die Reichweite mitnehmen, zu Recht. Ja, sei ihm zugestanden.
Also ist wohl Politiker in Baden-Württemberg, Partei...
Wir können es vielleicht sogar schließen. Kann
man das ausfinden?
Also welcher Politiker schreibt sich in die Bio, ich bin Politiker und sagt dann nicht wo? Ha, vielleicht ein freier Wähler. Na gut.
Möglich ist alles. Bündnis Baden-Württemberg, so wie es aussieht.
Bündnis Baden-Württemberg.
Mal gucken. Und das sehe ich ihn da gerade auf einer Liste verlinkt. Kann sich natürlich immer ändern, wenn das älter ist. Aber spielt, glaube ich, für den Tweet auch keine immense Rolle.
Sei es drum, ich zitiere. Ja, Ingo Weber, Zitat. Unter Catcalling fallen nicht nur Sprüche, auch anzügliche Geräusche und aufdringliche Blicke. Blicke sind Catcalling. SPD-Beschluss, jetzt droht der Knast für Anmachsprüche. Was darf man zukünftig alles nicht mehr sagen und tun? Catcalling ist auch schauen? Das ist sehr interessant. Und auch hier, also wie verbreitet ist Catcalling einfach als Phänomen? Also klar, sicherlich wird man im Club angequatscht, aber das ist ja nicht dasselbe wie
Hey, Hübsche! Du hast aber einen schönen Hintern, du!
So, das ist ja, das wäre Catcalling, weißt du?
Ich muss es korrigieren.
Ja?
Es ist wohl CDUler.
CDU! Also, sehr gut. Also jetzt droht Knast für Anmachsprüche. Also verstehe ich das hier sogar als Kritik-Tweet. Wie gesagt, also Catcalling, wer quatscht in der Regel auf der Straße Frauen anzüglich einfach so an? Und wird dieses Ansprechen vielleicht aus Männergruppen heraus vollzogen? Ich kann das schwer beurteilen. Wir lesen aber, Entschuldigung, Schoni, du wolltest
italienische Gastarbeiter, die flirten Frauen an. Baustellenarbeiter.
Ja, aber das ist dieser...
die, sonst niemand.
Das ist dieser klassische Eros Ramazzotti-Charme. Weißt du, das ist dieses Saltimbocca-mäßige. SPD-Beschluss. Jetzt droht Knast für Anmachsprüche. Dazu die Headline von der Bild. Und dazu kommentiert er auch noch weiter. Beziehungsweise darunter wird dann nochmal kommentiert, man landet doch nicht mal für Gruppenvergewaltigung. Knast. Von daher bleiben Sie entspannt. Ingo Weber antwortet, könnte mir vorstellen, dass es eventuell am jeweiligen Täter liegt. Also ungewöhnlich Redpilled für einen CDUler an der Stelle.
Mhm.
Jetzt möchte ich das mit dem Catcalling aber trotzdem nochmal erfahren hier bei der Bild. Catcalling?
Genau, also es geht da, also sächsischen Sozialdemokraten haben da im Endeffekt ein Papier vorgelegt, wo es auch um im Endeffekt verbale Belästigung ohne Körperkontakt geht, also sogenanntes Catcalling, und das soll unter Strafe gestellt werden.
Als wären die sexuellen Belästigungen unter der Strafbarkeitsgrenze das große gesellschaftliche Problem für die Frauen. Also auch hier sehen wir es ja gerade, diese Aktion, ich habe das tatsächlich auch schon mal auf irgendwelchen Straßen gesehen, dass da Leute hier so mit Kreide dann @catcallofberlin oder dann @catcallof Hashtag Stopp Belästigung und dann irgendein Zitat, so jemand wie dich sollte man mal durch. Ich war 11. Das. Also, Paulaner ja oder nein, das werde ich mir jetzt nicht anmaßen, beurteilen zu können, aber es kann halt von wo auch immer stammen, ja. Und auch hier haben sie, ich schau mal gerade, ob sie schon ein Strafmaß oder so etwas.
Ja, steht drin. Also, wer eine andere Person ins bestimmter Weise verbal oder nonverbal erheblich belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bezahlt. Und zwar auch dann, wenn die objektiven und subjektiven Voraussetzungen eines Ehrschutzdelikts nicht erfüllt sind.
Ein Jahr in den Knast für einen blöden Anmachspruch. Also das Ding ist halt, wie gesagt, also das ist halt immer so ein Ding mit diesen Gesetzen. Jeder von uns kann sich den Extremfall vorstellen und sich überlegen, boah, sollte das durchgehen? Sollte man da nicht zumindest eine Ordnungswidrigkeit oder so. Aber das wird ja jetzt hier gerade Strafgesetzbuch, also ein Straftatbestand werden höchstwahrscheinlich. Und
ja.
Das, also in sexuell bestimmter
auch
Weise.
Um nonverbale Dinge, ne? Also
ja.
auch irgendeine Geste, die du machst oder irgendwas, was als anzüglich eventuell gewertet wird oder wer weiß, wie das dann ausgelegt wird, das ist ja nichts konkret dabei. Und du kannst ja immer sagen, ja, ich wurde belästigt oder mich hat das belästigt. Das ist ja wieder so eine Beweislastumkehr. Weil bei anderen Delikten ist ja relativ klar, ob das passiert ist oder nicht, aber ob sich jetzt jemand subjektiv belästigt fühlt oder nicht, ja, das muss ja auch von der Intention oder ähnlichem ab. Also klar, in dem Beispiel, was die oben schreiben, ist es relativ klar, was da gesagt wurde.
Ja, es aber ist halt, ja,
in vielen anderen Beispielen ist es eben nicht so.
Das meine ich. Also ich sehe da wieder ein gewisses Schwammigkeitspotenzial, was zu etwaigen Instrumentalisierung oder eventuellen Instrumentalisierung dieses Paragraphen einladen könnte.
Und das ist ja strafrechtlich, ne? Also zivilrechtlich kannst du immer noch gegen vorgehen. Also wenn wir schauen, zum Beispiel Akif Pirinci wurde ja mal verklagt, weil er Luisa Neubauer, sagen wir, gecatcalled hat. Und
ja.
Das war strafrechtlich kein Thema, aber zivilrechtlich musste er, glaube ich, 6.000 Euro an sie zahlen.
Ich schau mal gerade, was hat er denn gesagt? Also ich werde es jetzt hier nicht zitieren. 6.000 Euro wegen Beleidigung, titelt Hate Aid hier tatsächlich. Mutmaßlich haben sie da mitgewirkt. Was steht steht denn da? Das Landgericht Frankfurt am Main verurteilt Akif Pirinci, das ist übrigens der, der damals über die sogenannte Verschwulung der Gesellschaft schrieb in seinem Buch. Vorher Katzenkrimis. Du erinnerst dich bestimmt an den legendären Talk mit dem Typen. Der ist halt, Pirinci ist halt auch ein bisschen eine Kunstfigur, sage ich jetzt mal. Also
ja, eine derbe Kunstfigur, das kann man ja schon so sagen. Also er haut schon Sachen raus.
Ja, aber also ja, hart auch. Ja. Zur Zahlung von 6.000 Euro Geldentschädigung an die Klimaaktivistin Neubauer. Die Geldentschädigung fließt an HateAid, um künftig weitere Betroffene von digitaler Gewalt zu unterstützen. Das freut uns. Die zitieren das auch gar nicht, worum es ging. Einfach nur sexualisiert beleidigt.
Ich kann sagen, was er so grob gesagt hat. Also sowas wie, mit der würde ich sofort Verkehr haben, wenn man danach nicht über Klimathemen reden müsste oder sowas. Oder wenn sie da nicht mit mir darüber reden wollen würde. Also das war viel obszöner formuliert. Also das war gerade die harmlose.
Okay, weil ich wollte gerade sagen, die harmlose Variante ist ja, also diesen Unterschied darf er ja wohl machen. Also gut, wie jetzt anders ausgedrückt haben. Ich bin nicht drin, ich lege meine Hand für gar nichts ins Feuer, Freunde. Also um nochmal hier auf Nummer sicher zu gehen. Wer seine Hand übrigens für die Meinungsfreiheit gerade in meinem Falle ins Feuer gelegt hat, ist Jan Böhmermann. Dieser Mann, der Böhmermann, ist tatsächlich neulich aufgetreten. Schade, dass die Leute bei diesem Auftritt keine Clowny-Banner hochgehalten haben. Das wäre ja noch was gewesen. Auf einem Festival, ja, Südheide oder wie das hieß. Dort tritt er auf mit seinem Tanzorchester Ehrenfeld oder wie das heißt. Und hat sich herausgeputzt und droppt hier ein paar richtig tighte Lines, Alter. Gebt euch den Flow, let's go.
Okay, ich sag Nazis, ihr sollt los, Nazis. Ich sage, ganz Deutschland hasst die AfD. Ganz Deutschland hasst die AfD. Ganz Deutschland hasst die AfD. Hinaus auf den Ball.
Ja, 1836, gut angelegt, ne?
Also. Das Südheidebund heißt das, also mit DT geschrieben. Also bunt muss es auch sein, ist ganz wichtig. Übrigens, kleiner Blick hier dann auf den Monitor zeigt, wie bunt diese Veranstaltung dann wirklich ist. Ja, ist halt eine Weißbrot-Veranstaltung. Ja, und das sage ich als Weißbrot. Wie sie halt oft so sind, diese Veranstaltungen. 18,36 Euro dafür, dass Böhmi, also ich meine, wir alle wissen, dass er das denkt, aber hier ruft halt dann ein, ja, öffentlich-rechtlich von uns finanzierter, ungefähr 600.000 im Jahr verdienender Host im Abendprogramm vom ZDF Neo Magazin Royal offen zum Verbot der größten Oppositionspartei in Deutschland auf so einem Festival und alle singen mit.
Mhm. Fact-Check, 713.000 hat eine Gehaltserhöhung bekommen am Anfang des Jahres.
Alter!
Und hat die Produktionsfirma im Hintergrund, die die Serien macht und die bekommt 200.000 pro Folge und die gehört ihm komplett, die Produktionsfirma. Also wie viel dafür ihn abfällt, keine Ahnung.
Moment, warte kurz. Also was,
713.000 bekommt er allein vom ÖRR im Endeffekt dafür plus 200.000 Euro pro Folge bekommt die Produktionsfirma dafür, dass sie die Folge produziert und das ist seine Firma. Das heißt, wenn er da, je nachdem wie er da das Geld investiert, kann er da ohne Problem nochmal ein paar Millionen rausziehen für sich im Jahr. Oder zumindest steuerrechtlich geltend machen in irgendeiner Art und Weise.
Ja, Kanada. Ich schaue hier auch gerade nach. Ja, also der hat ein lockeres Monatsgehalt von ca. 60.000 Euro, wahrscheinlich sogar mehr. Das geht ab. Also schön, dass die Leute ihn da feiern. Was soll ich dazu noch sagen, Alter? Stumpfe Parolen für die Hohlen. Dann haben wir ein etwas längeres Ding. Das hier ist ja schon fast so ein bisschen Reddit Relationship Advice, aber nicht ganz. Ja,
tatsächlich, das war schon auch zufällig auf X gefunden. Dementsprechend zählt es zu den dümmsten Tweets der Woche mit rein. Ja, man hätte es auch durchaus umparken können. Also.
Hätte man machen können, aber wir haben natürlich Reddit für euch, also für die Reddit-Fans. Ja, heute fällt es nicht aus, Mann. Nein, tut es nicht. Wir machen wirklich Reddit. Ist versprochen, Freunde. Ja, ich hoffe, bei euch knallen schon die Sektkorken. Wir knallen währenddessen mal hier diesen Tweet durch. Pronomenfluider MT aus HB. Ich glaube, Mod vom Mana-Zwerg, oder nicht?
Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Also hat zumindest auch den blauen Haken, also scheint der echte zu sein.
Ja, auf jeden Fall, also fällt mir in letzter Zeit positiv auf. Er schreibt, tja, letztlich haben die muslimischen Frauen nicht mitgespielt und den getackten Pensi immer noch als Pensi gesehen. Was fasst er dort zusammen? Folgenden, ja, Beitrag bei German Trans bei Reddit. Und Leute, das ist halt ein Rabbit Hole, ja? Ich meine, wir haben, die ganze Thematik an sich ist ein Rabbit Hole. Die ganze Thematik ist eigentlich verdammt dunkel und auch in Teilen grausam. Nicht zuletzt, weil wir jetzt auch neulich eine Studie bekommen haben, die eigentlich bestätigt hat, was Matt Walsh schon aus anderen Studien damals rausgelesen hatte. Ich gehe hier auch gerade mal nochmal meine Premium-Quelle, weil ich habe zumindest den Studientitel.
Und den Kinderkongress, wenn du den mitbekommen hast, der jetzt ja hart boykottiert wurde. wurde, wo im Endeffekt sich Wissenschaftler und Therapeuten zusammengesetzt haben, um über das Thema bei Kindern zu reden. War jetzt vor einer Woche, glaube ich, war der erst. Oder jetzt am Wochenende war ein großer Kongress. Und da gab es zig Demos davor von Linken, dass man sowas ja nicht machen kann und wie furchtbar das ist. Und ja.
Okay, ja, das ist aber nicht gut. Schau mal hier, ja.
Genau, ist die von dem Jahr, genau, vom Februar 25.
Genau, Februar 25, Examining Gender-Specific Mental Health Risks After Gender-Affirming Surgery and National Database Study. Kurz zusammengefasst, ich scroll hier auch einmal für euch durch Abstract durch und so. Wir haben nach geschlechtsangleichender Operation höhere, unter anderem Raten von Sui. Dalität. Unter anderem, ja, dazu kommt Depression, Angststörung, also Anxiety, dann eben auch Missbrauch von etwaigen Substanzen nach der Umwandlung höher als vorher. Also
wobei
das, was
ja
wir die ganze Zeit gesagt
haben. Jahren bekannt ist. Also da gab es ja schon erste Studien, wo man einfach gezeigt hat, dass es eben eine Honeymoon-Phase gibt danach, die direkt nach diesen Operationen da ist, wo die Menschen sich erstmal sehr, sehr toll fühlen und sehr euphorisch sind. Und interessanterweise haben die ganzen Pro-Trans-Aktivisten ihre Studienzeiten immer so gelegt, dass es in die Honeymoon-Phase reinfällt, wenn die Leute fragen. Und die ganzen Langzeitstudien, die es dazu gab, die haben dann gezeigt, dass es langfristig wieder auf dasselbe Niveau runterfällt oder sogar schlechter wird.
Ich finde auch toll, wie sie sich das in der Conclusion, wahrscheinlich musst du das machen, um überhaupt Fördergelder für so eine Studie zu bekommen, in der Conclusion das halt noch versuchen anders zu framen im Sinne von, also sie schreiben, Gender-Affirming Surgery while beneficial in affirming gender identity is associated with increased risk of mental health issues, underscoring the need for ongoing gender-sensitive mental health support for transgender individuals post-surgery. Also, das ist alles verbunden mit einem höheren Gesundheitsrisiko in verschiedenen Bereichen. Ah, das unterstreicht aber, die brauchen halt einfach noch mehr Hilfe nach dieser OP. Mhm. Also, die OP selber wird nicht in Frage gestellt, wenn sie unterm Strich der Person aber dann mehr schadet. Ne? Also, das wird nicht in Frage gestellt. Okay. Ja, vor dem Hintergrund. Dunkles Thema und hier kommt ein dunkles Problem, ja, offenbar. Möchtest du mal zitieren? Hast du den hier vorliegen oder ist das vielleicht auch zu klein gerade mit dem
Bild? Nee, ich sehe das. Ich habe einen großen Bildschirm. Alles ist gut.
Let's go.
Also, ich soll mich nach 5 Wochen Frauenfitnessstudio in der Abstellkammer umziehen.
Wie Harry Potter.
Hi, ich 22, MTF, also Male to Female, 8 Monate HRT, das heißt unter Hormontherapie, bin seit 5 Wochen mit meiner Partnerin zusammen in einem Frauengym unter Vertrag. Es kam schon anfangs das Thema Trans auf den Tisch und ich wollte es vor Vertragsabschluss geklärt haben. Zu dem Zeitpunkt hieß es vom Personalseite, ist kein Problem und wird kein Problem werden. Vor allem, weil es ein anderes Gym von denen geben soll, in dem mehr Transpersonen trainieren, während ich an meinem Standort die Pionierin bin. Jetzt habe ich nach ein paar Wochen Training eine E-Mail von der Chefin erhalten. Kurz zusammengefasst stand darin, ich soll zukünftig nicht mehr die Umkleiden mitnutzen und mich quasi in der Abstellkammer umziehen.
Einspruch, also quasi in der Abstellkammer. Also hier haben wir schon ein bisschen, also das wird schon noch irgendwie ein extra Raum sein und so. Und das
sind halt wahrscheinlich Spinde oder ist halt das Zimmer, wo sich die Angestellten umziehen. Also ich glaube, das wird einfach so eine Sonderregelung sein, dass man einfach ein privates, ein extra Zimmer einfach öffnet dafür oder ein Büro oder sowas, wo man da die Möglichkeit hat, sich umzuziehen in Ruhe.
Diese Anspruchshaltung, ne? Also wir sind bereits in einem Frauenfitnessstudio und da beschweren wir uns, wenn wir nicht dieselbe Umkleide benutzen dürfen. Aber du bist bereits im Frauenfitnessstudio als Mann.
Mhm.
Also
mit deiner Partnerin zusammen. Mhm.
Also das reicht halt noch nicht. Ich will jetzt auch andere Brüste und Vaginas sehen, während ich mich umziehe. Mhm. Oder ich möchte mich halt einfach dort umziehen, weil ich fühle mich ausgegrenzt, wenn ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, also wenn ich im Fitti war.
Früher ging es ja mit Dysphorie einher. Also früher hätten die Leute das gar nicht gewollt, dass sie sich umziehen, wo andere Frauen sind oder man vielleicht sehen könnte, dass das eine Transperson ist. Also
das ist das Ding.
Die Personen,
ne?
Die ich kenne, haben die eine extreme Dysphorie und die gehen nicht ins Schwimmbad, die ziehen sich nicht aus, die ziehen sich keine engen Klamotten oder sowas an, die sexualisieren sich nicht selbst, sondern die verstecken das, was sie stört, weil sie ja ein Problem mit diesem Gliedmaß oder Körperteilen oder diesem Aussehen haben. Jetzt aber in Frauenfitnessstudio zu gehen und zu sagen, ja, aber ich will mich auch da umziehen, wo mich alle sehen können, ist ja genau das Gegenteil. Es hat ja fast was Exhibitionistisches.
Ja, klar. Also als wäre es unbedingt so wichtig in Gegenwart der anderen. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier, also hier steht ja nur HRT, also Hormone Replacement Therapy, also auch unter anderem gesundheitsschädliche gegengeschlechtliche Hormone werden hier bereits genommen. Das heißt, da ist untenrum halt höchstwahrscheinlich noch nichts gemacht worden. Also man will sich da auch als biologisch zu erkennender Mann in dieser Frauenumkleide umziehen, im Frauenfitnessstudio, in das man ohnehin schon rein darf. Was ja auch schon der Skandal in sich ist, ja. Warum gibt es dann ein Frauenfitnessstudio? Gut, gerne weiter weiter, Schoni. Ja.
Begründet wird es mit: In den letzten Tagen haben wir Rückmeldungen erhalten, dass sich einige Frauen, insbesondere aus religiösen Gründen, im Umkleidebereich unwohl gefühlt haben. Da viele unserer Mitglieder muslimische Frauen sind, die großen Wert auf geschützte Räume unter Frauen legen, möchten wir als Studio auf dieses Bedürfnis Rücksicht nehmen.
Ah, ich meine, das sind halt so ein paar Fälle, die bestätigen, dass die Opferpyramide, wenn du zu einer Klientelgruppe gehörst, die eben nicht als weiß gelesen identifiziert wird, dass du trotzdem dann in solchen Konfliktsituationen tatsächlich die marginalisierte weiße Gruppe der Queeren schlagen kannst in so einer Dilemmasituation. Also am Ende zählt also muslimisch, also seien wir ehrlich, es sind muslimische religiöse Gefühle, um die es geht, höchstwahrscheinlich. Ja, das steht ja auch dort, Entschuldigung, ja. Natürlich, ja. Und an dieser Stelle schlägt das dann aber die Marginalisierung, weil sie sind halt intersektional öfter marginalisiert, nicht nur, weil sie Frauen sind, ja, Patriarchat und so, gerade im Islam, sondern auch, weil sie höchstwahrscheinlich einen Migrationshintergrund aufweisen. Das schlägt dann halt die Transperson. Ist immer interessant zu sehen, wie sich das dann ausspielt in solchen Situationen.
Die muslimische Frau müsste aber eigentlich die Frau anerkennen. Also es ist ja auch eine Frau. Das beleidigt ja quasi gar nicht die religiösen Gefühle, weil es ist ja eine Frau.
Tja.
Tja, also oder ich nicht? Bin mir ziemlich sicher, andere Fitnessstudios hätten das ganz anders gehandhabt und hätten dann in der Hinsicht nicht gekackt, sondern hart auf ihrer linken Position bestanden und gesagt, dass das ja eine Frau ist und das gar kein Thema ist. Und wenn sie das stört, sollte man eher an sich selbst arbeiten. Aber da gilt offenbar die Opferpyramide so rum. Also ich kann es mir genauso gut anders vorstellen, also in irgendeinem Antifa-Zentrum oder so, wenn sowas aufkommt, dass da dann auch mal umgekehrt sein könnte.
Ja, könnte. Es kommt auf den Einzelfall an. Ja. Man hätte hier eine Münze werfen können. Ja, gerne weiter.
Für mich war das natürlich im ersten Moment ein Schock und ich bekam riesige Selbstzweifel, dass ich tatsächlich mit meiner Anwesenheit anderen ihr Sicherheitsgefühl nehme. Und natürlich, dass ich nicht als Frau gesehen werde. Trotz meiner Anstrengungen, im Fitnessstudio nur bei meiner Freundin zu sein, nie alleine, nie jemandem anderen anzusehen und so wenig wie möglich zu sprechen. Dazu kam noch, dass ich, obwohl es beim Training unangenehm war, getackt habe, um mich selbst gefühlsmäßig sicher zu fühlen. Ich habe von dem Ganzen,
Also das heißt, richtlinienfreundlich ausgedrückt, die Gurke, ja, die wurde hintenrum noch einmal durchgeführt, um nicht ins Auge zu fallen. Ich mutmaße aber tatsächlich an der Stelle, Tucking hin oder her, man wurde als Mann erkannt.
Ja, also wenn du nur HRT hast, also nur Hormone nimmst, dann sieht man das ja immer noch. Also es ist im Gesicht, vielleicht ist da ein Bartschatten, die Stimme, der Kehlkopf.
Die Hände werden die nicht
Statur,
kleiner.
Ja, allein solche Dinge, vielleicht auch mit was für Gewichten du arbeitest, also je nachdem, wenn du da plötzlich 160 Kilo deadliftest, dann ist das durchaus auffällig, dass du da der Einzige bist.
Ja, aber wie, also die Leute merken es halt, ja, sie merken es halt und, Alter.
Wenn die Person sich selber schlecht fühlt dabei, warum geht sie in ein reines Frauengym? Dann soll sie halt in Gemischtes gehen, da stört es deutlich weniger. Da gibt es sogar teilweise Privatumkleiden, also wo man nicht mal mit anderen zusammen in einer Sammelumkleide ist und das Thema wäre komplett erledigt.
Ja.
Oder man geht auf die Toilette und zieht sich da um. Ist auch vollkommen in Ordnung.
Ja, nee, ist es nicht. Also man möchte halt genauso teilhaben, als wäre man eine wirkliche Frau. Also fast als würde, ich meine, wer hat denn so ein Problem? Welche Frau, welcher Mann hat ein Problem damit im Fitnessstudio, dass andere ihn als etwas erkennen, was er nicht wäre? Das Problem haben sie nicht, weil sie sich als das anerkennen, was sie sind, im Einklang mit der Realität. Und das sind immer so traurige Fälle, wo man sich halt fragt, okay, wie sind diese Studienergebnisse zustande gekommen, die wir vorhin hier kurz umrissen hatten? Wie kann ein Lebensweg in dieser Form wirklich ins langfristige Lebensglück führen, wenn du immer wieder mit solchen Situationen dadurch zu tun hast? Das kann ja nicht schön sein. Also ich glaube, dass das diesem Menschen da nicht gefällt, diesem Herrn. Also das glaube ich. Aber das heißt nicht, dass wir die Regeln ändern müssen.
Also, genau. Also überall abgelehnt zu werden oder sich nirgendwo passend zu fühlen, das ist ja kein schönes Gefühl.
Nein.
Also jeder Mensch will ja in eine soziale Gruppe integriert sein und will Anerkennung finden und will in gewisser Weise geliebt werden. Und in dem Moment liebst du ja nicht mal dich selbst und deinen Körper. Wie soll das dann nach außen auch projiziert werden, dass andere dich akzeptieren und lieben?
Ja, eben.
Ich habe von dem Ganzen meiner Partnerin, meinen drei Geschwistern und meinem Vater erzählt und alle waren sich einig, die E-Mail mit der gleichzeitigen Aufforderung, das Thema Umkleiden betreffend, ist furchtbar diskriminierend. Ich selbst bin mehr taub als alles andere und will da einfach nicht mehr hin. Wir haben schon unsere Verträge gekündigt, aber mein Umfeld sagt, ich soll nicht still und heimlich gehen, sondern laut.
Ja, ja.
Was mir zum Beispiel nahegelegt wurde, hier diesen Post zu schreiben. Ja, das kriegen natürlich viele mit auf
Reddit. Jetzt schon!
Eine außerordentliche Kündigung veranlassen, eine Stellungnahme fordern, wie genau sie argumentieren, dass der Glaube anderer Menschen mich in die Abstellkammer zwingt.
Dein eigener Glaube zwingt dich ins Frauenfitnessstudio, während du ein Mann bist, biologisch.
Vor allem gibt es ja viele Begründungen. Also allein sowas, dass Frauen sich ja entschleiern in der Umkleidekabine, und wenn nur dein Ehemann oder andere Frauen dich entkleidet sehen dürfen, dann ist es relativ leicht zu argumentieren, zumindest von muslimischem Glauben aus.
Durchaus.
Und dann noch die Frage, weil es mehrere Standorte gibt, mich bei denen melden und nachfragen, was das soll. Vielleicht wäre ein anderer Standort besser und kein reines Frauengym. Also da hätte die Person dann wahrscheinlich weniger Probleme. Diese Ideen kamen bisher von anderen. Ich selbst habe eher wenig Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Habt ihr eigene Meinungen, Erfahrungen oder Tipps, wie es weitergehen soll? Danke schon mal an alle, die es gelesen haben.
Ich empfehle einen Gang zur Antidiskriminierungsstelle des Bundes, weil dort tatsächlich dann gerne mal Ferda Atermann damals, ist immer noch Chef, ich glaube schon.
Müsste ich nachschauen, ich glaube schon.
Ich glaube nämlich auch, also da haben wir nämlich einen Fall von der Welt, den habe ich hier auch tatsächlich einmal als kurzen Clip für euch in Bezug auf das Hausrecht, ja? Weil das sind ja alles Hausrechtsfragen, ne? Also ob du da noch Hausverbot bekommst und was auch immer. Schlägt das Hausrecht dieses Selbstbestimmungsgesetz? Also wenn sich da jemand auch offiziell hat umtragen lassen und dann ins Frauenfitnessstudio geht. Und da gab es einen Präzedenzfall tatsächlich in einem Fitnessstudio. Da ging es um eine Person, von der man dann Fotos aus der Fußballmannschaft gefunden hat. Und es ist halt, ja, jemand mit Halbglatze und offensichtlich männlicher Statur, der dort in dieses Studio wollte. Dagegen verwehrte sich dann in verschiedener Form eben die Betreiberin dieses Fitnessstudios. Und dann wurde Ferda Atermann alarmiert und Ferda Atermann sagt, nee, dein Hausrecht zählt da nicht, weil Diskriminierung, und wir hören hier einfach mal gemeinsam rein.
Doch, kurze.
Ich mache hier auch einmal den Ton für dich an und dann können wir hier mal kurz reinhören, ja? Also einfach nur als Premium-Quelle für euch hier. Wie ist das eigentlich mit dem Hausrecht in so einem Fall?
Zeit später bekommt sie ermahnende Post von der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes. Beispielsweise würden wir vorschlagen, dass sie Frau H. eine angemessene Entschädigung von 1.000 Euro für die erlittene Persönlichkeitsverletzung zahlen. Doris Lange aber beharrt auf ihrem Standpunkt, will nicht zahlen, sie habe schließlich Hausrecht. Die Antidiskriminierungsbeauftragte widerspricht.
Hausrecht findet da seine Grenzen, wo der Diskriminierungsschutz berührt wird. Das heißt, wenn eine Diskriminierung stattfindet. Und Transmenschen gehören zu einer Gruppe, die besonders stark von Diskriminierung betroffen sind und besonders oft Schutz brauchen.
Ja, also nichts mit Hausrecht hier, ja? Weil Diskriminierung.
Die brauchen Schutz, ne? Also obwohl, da war es ein Fall, dass die, glaube ich, gar nicht rein durfte.
Ja.
In dem Fall dürfen die ja sogar da trainieren und sollen sich nur in einen extra Raum umziehen.
Ja, also, und das ist ja. Alter, dann ist es halt kein Frauenfitnessstudio mehr. Es ist halt kein Frauenfitnessstudio mehr. Es gibt keinen Frauen-Safe Space mehr. Das ist es einfach. Es ist schon bereits in die Tat umgesetzt worden und die Leute knicken ein und machen es. Und selbst bei der kleinsten Querele im Sinne von, ey, andere Frauen fühlen sich, die mögen das nicht, wenn du da jetzt in derselben Umkleide, so dass du trainierst, okay. Die meisten Frauen trainieren da ja, weil sie eben nicht wollen, dass ein Mann eventuell gucken könnte beim Trainieren. Na, es gibt Frauen, die exponieren sich im Studio extra so, in offensiver Art und Weise, was ich verwerflich finde in großen Teilen. Gerade wenn man sich dann selbst filmt und Provokationen im Zuge dessen auch den anderen Leuten zuteil werden lässt, um ein Video zu produzieren und sowas. Wir alle kennen diese Videos. Auf der anderen Seite sollte man aber Frauen zugestehen, dann auch einfach alleine trainieren zu dürfen. Es ist halt ein Frauenbereich. Und du gehst da rein als jemand, der denkt, er wäre eine. Es geht halt nicht. Also an sich geht es schon. Man kommt da schon zu weit entgegen. Das sind die Gesetze, die wir geschaffen haben, Freunde.
Es gab übrigens mal eine lustige, oder du weißt gerade getrennte Fitnessstudios. Es gab mal eine Studie, dass Männer, ich glaube, 15% mehr Leistung in gemischten Gyms bringen als in nur Männer oder ja, wenn es separiert ist. Aber das nur als Funfact nebenher.
Hier gibt es übrigens noch einen Kommentar. Jemand zitiert den hier, habe das gerade mal auf Reddit durchgelesen und es ist wirklich Comedy Gold. Wenn es im Ausweis steht, dann bist du eine Frau. Tja, nicht für Yüksel und Fatima Sister. Was habt ihr noch gleich gewählt? Und wir zitieren hier einmal. Was eine Schweinerei. Wenn dein Gendermarker im Ausweis geändert ist, dann haben die Schönen die zu halten. Klar, du warst vorher auch schon trans und das klingt so ein bisschen Transmedicalist. Transmedicalist ist auch mal ein neuer Begriff. Aber seit der Eintracht... Den
gibt's auch schon seit 10 Jahren.
Was heißt das denn?
Das sind halt Menschen, die Transmenschen nur anerkennen, wenn diese auch tatsächlich tatsächlich eine Transition machen oder auch äußerlich eine Veränderung durchlebt haben. Das ist ein Transmedicalist und das war ein abwertender Term, der immer verwendet wurde für Menschen, die es quasi von medizinischer Seite aus gesehen haben, das Trans-Thema, und nicht von der Fühli-Seite aus.
Also Menschen, die tatsächlich noch entgegengekommen sind und gesagt haben, ey, lass uns wenigstens so tun, als wäre die objektive Realität eine andere. Die sind halt auch abzulehnen.
Ja, also die zumindest sagen, man muss schon sehen, dass die versuchen zu parsen oder versuchen, in die Richtung tatsächlich sich anzugleichen in irgendeiner Art und Weise. Und das muss schon zum gewissen Teil gelungen sein, bevor man die in Safe Spaces oder Ähnliches reinlässt.
Damit die Überraschung noch größer wird. Ja. Aber seit der Eintragsänderung bist du in den Augen des Rechts eine Frau. Das ist, worauf ich hinaus will. Ja, das Recht muss halt geändert werden. Also das muss alles, das kommt alles weg. Dieses Selbstbestimmungsgesetz muss weg. Das hätte eigentlich auch ein Friedrich Merz wegmachen können. Hat er aber nicht.
Nicht mit der SPD,
die es mit ins Leben gerufen hat. Und auch nicht mit der neuen Queerbeauftragten. Thema in der Honigwabe werden wir heute nicht nochmal aufrollen. Aber da ist, ja, eine gute Frau am Start von der SPD, soweit ich weiß. Mhm. Fast auf Lehmann-Level, wenn nicht sogar drüber. Der war nämlich auch nicht schlecht. Dann haben wir noch ein Ding von Storymakers. Das hast du auch tatsächlich mir zugesandt. Mutmaße ich. Ich glaube ja, er ist von dir. Ich springe einfach mal rein. Wir lassen uns überraschen. Es geht tatsächlich, meine lieben Freunde. Obwohl, nein, wir machen es andersrum. Entschuldige. Wir machen zunächst meine und das mit Storymakers wird unsere Überleitung zum nächsten Thema. Wir kommen zu Monitor, meine lieben Freunde. Hier ein kleiner Ausschnitt. Georg Ressel mit Thilo Jung. Das kann nur gut werden. Film ab.
Ich pluralen Redaktionskultur zu sprechen.
Also politische Einseitigkeit und wenn ja, politisch einseitig in welche Richtung?
Jetzt kommen wahrscheinlich die Kritiker und sagen, na gut, aber man sagt doch immer, die Volontäre im Öffentlich-Rechtlichen sind alle linksgrün versifft. Da gab es doch mal eine Umfrage, die auch nicht wirklich eine Umfrage war. Ich denke, jede Person, die sich intensiv mit dem Journalismus beschäftigt, vor allen Dingen aber Gespräche führt mit Journalistinnen und Journalisten.
Also als würde diese Umfrage nicht einfach den Eindruck widerspiegeln, den wir alle ohnehin schon hatten. Also wir haben uns nicht gewundert über das Ergebnis und hätte man die andere...
War eine Wahlumfrage damals, ne? Also was wählen Sie bei der nächsten Bundestagswahl? Was haben Sie bei der letzten gewählt? Und da kam irgendwie raus, dass 2/3 Rot-Grün gewählt haben.
Ja,
und
ja.
Irgendwie niemand AfD, 5% CDU, CSU und nochmal, ich glaube, 3% FDP oder so.
Ey, du hast es tatsächlich... Also, du hast es. Ja, genau, du hast es tatsächlich gar nicht so schlecht hier wiedergegeben. Ja, 525 befragte Journalisten in Deutschland. 24 war das, genau. Mehrheit Grünen zugeneigt, 16% SPD. Kannst die Linke auch noch oben drauf rechnen, sind wir halt bei, ja, guten 60%, die halt links-grün oder linksextrem wählen. Und keine Partei, keine Angabe, wofür auch immer das nun stehen mag am Ende des Tages. Die Tendenz, ja, sie deckt sich ja mit unserem Eindruck. Ja, es gibt kein Format, was so rechts ist wie Moni. Links. Jetzt muss die Dame das aber relativieren. Ich drücke nochmal auf Play.
Vor allen Dingen aber Gespräche führt mit Journalistinnen und Journalisten im kompletten dualen System, in verschiedenen Redaktionen, mit verschiedenen Medienmarken und Formaten, wird einen Eindruck haben, dass gerade in den Verantwortungspositionen doch eine eher konservative Stimmung vorherrscht. Was ganz interessant ist, weil eben das öffentliche Bild, das nach außen vermittelt wird, beziehungsweise von außen auf gerade den öffentlich-rechtlichen übergestülpt.
Also doch.
Das ist Thilo Jung im Hintergrund, oder?
Der
komisch reingeguckt hat.
Ja, also doch konservativ.
Ja, also ein Thilo Jung ist ja auch super konservativ, wenn man ihn so sieht. Der wählt halt nur nicht konservativ. Aber die sind alle so. Also alle, auch beim ÖRR, die sind konservativ, haben sich privat, aber die wählen halt nicht so. Deren Position. Also das hat sie gerade behauptet. Die wählen gegen ihre eigenen Interessen.
Interessant eigentlich, ne? Also ja. Oder konservativ ist in der heutigen CDU-Lesart eigentlich dieselbe Stoßrichtung, ein anderer Plan, der aber auch nach Rom führt, im CDU-Sinne. Meine lieben Freunde, ich will jetzt nicht in diese Diskussion hier im Nebensatz reinspringen, aber ja, okay. Ja, klar. Also wenn du in einem Monitorformat sitzt, dann ist es auch in deinem Interesse zu sagen, der Rest ist halt konservativer als wir. Ne? Und auch wenn sich, glaube ich, der objektive Eindruck von uns allen nicht mit dieser Aussage zu decken scheint, die sie da gerade getätigt hat. Übrigens, meine lieben Freunde, El Hotzo hat einen dicken Tweet rausgehauen, meine lieben Freunde. Wer erkennt diese Krawatte? Ja? Wer erkennt sie? Wer erkennt den, der sie trägt? Meine lieben Freunde, ich mutmaße an der Stelle, es ist Julian Reichelt. Oder nicht?
Es könnte auch Höcke sein, tatsächlich. Der trägt auch immer so enge Krawatten.
Jedenfalls schreibt Hotzo dazu
Folgendes. Also entweder Reichelt oder Bernd. Also einer von beiden.
Einer von beiden, beide gleich gut. Entweder Reichelt oder Bernd. Und er schreibt dazu, einmal ein Bild mit Springerstiefeln und dann rechts halt dementsprechend dieses offene Jackett mit der blauen Krawatte und dem weißen Hemd. Darüber beliebtes Outfit Rechtsextremer in den 90ern. Rechts daneben beliebtes Outfit Rechtsextremer in den 2020ern. Ja, weil heute tragen die Rechtsextremen Schlips und Hemd, meine lieben Freunde.
Ja, und die Punks tragen Springer mit weißen Schnürsenkeln.
In Teilen schon, ne? Also kommt auf den Punk an, den du siehst, ne? Also manche haben rote, manche weiße. Jedenfalls habe ich darunter Folgendes kommentiert. Wen hat Hotzo eigentlich jemals durch seine Nazi-Psychose überzeugt? Ja, dicker Ratio, Freunde. Nochmal vielen Bernd Dank. Ja, 2674 Likes zu 3068, Freunde. Ich bin stolz auf euch. Dafür gibt's eine Runde Bernd. Wir haben El Hotzo geratiot. Ich bedanke mich vom ganzen Bernd-Herzen bei euch allen. Hier ist er.
Versteht ihr?
Bernd! Bernd! Und ich bin geblockt.
Interessant, dass du es davor noch nicht warst. Also ich glaube, ich habe noch nie was bei ihm gepostet und bin geblockt. Also.
Ja, vielleicht waren seine Blocklisten nicht aktuell genug. Also nach dem Ray-Show hat er sich auf jeden Fall dazu entschieden. Ja, schwache Nummer, Digga, echt schwache Nummer. Da steht Satire, haha, und dann kriegst du mal schön einen reingewürgt, flippig. Und dann halten wir es so wenig aus, dass wir blocken müssen. Das ist halt schon, das ist traurig. Das
war bei allen so, auch irgendwie Kuchen-TV. Austeilen können sie, aber sobald sie nur ein bisschen einstecken müssten, da ist es vorbei.
Ja, na. Böhmi hat mich auch geblockt, aber das ist auch schon länger her. Ja, neueste Blog-Story, meine lieben Freunde. Ich überlege gerade, habe ich noch eine zweite? Ja, nee, habe ich nicht, glaube ich. Aber die ist auch gut. Wir haben hier Baumuck. Das ist so ein klassischer, also ich kann das von außen nicht beurteilen, aber das ist so ein bisschen Geschmacksrichtung grüne Netzfeuerwehr-Account. Ich schaue mal gerade nach. Genau. Europe United, Austausch über Wesentliches, Politik, Soziales, Medien, Palliativpflege, Kunst, Literatur, Satire, Hashtag wir sind mehr. Darüber dann Citizen of the European Union im Banner und dann folgenden Tweet. Ich grüße euch aus Lissabon. Wärmepumpen sind hier selbstverständlich. Und dann sehen wir hier auf dem Dach so ein Ding mit einem Ventilator dran. Ich habe mal meine Mutmaßung darunter geschrieben. Beziehungsweise nein, ja, also diesen fortschrittlichen Lissabon. Ich habe drunter geschrieben, Wärmepumpe, klassisch auf dem Dach.
Ja, da wo sie hingehört.
Ja, weil da kann die am besten pumpen und so. Also das hat für ein Ratio gereicht. Leute, es ist doch offensichtlich eine Klimaanlage, oder? Oder bin ich jetzt blöd?
Das ist eine Klimaanlage, ja. Wobei, im Endeffekt muss ich mal sagen, Wärmepumpe und Klimaanlage sind gar nicht so verschieden, genauso wie ein Kühlschrank. Es wird nur anders vermarktet an vielen Stellen.
Ja, das stimmt. Also die Klimaanlage kann auch warm machen, wenn sie zum Beispiel brennt und währenddessen läuft. Na gut, meine lieben Freunde, apropos Wärme. Ja, ich wollte euch informieren, laut Christoph Beißler, wir kommen zu unserem nächsten Ratio damit, ja, er schreibt, Zitat, 35 Grad im Schatten im Juni. Im Juni.
Im Sommer, furchtbar.
Im Sommer 35 Grad, das gab es noch nie, Freunde. Zitat weiter, bin gespannt, wann die Bauern die AfD, CDU, CSU, FDP gewählt haben. Jammern, dass es zu warm und zu trocken ist.
Blöde Bauern. Also, ich kenne keinen Bauern, der sich nicht über das Wetter beschwert, wenn mit ihm redet. Zu
ja,
heiß, zu kalt, zu trocken, zu windig, zu viel Regen. Oh, wir hatten nochmal Frost.
Also. Als wäre das nicht deren Lebensrealität, so ziemlich seit Beginn der Menschheit, seitdem Leute was anbauen. Auch unter anderen klimatischen Bedingungen wohlgemerkt. Ich habe gehört, bei solchen Temperaturen wachsen ganz andere Sachen nochmal viel besser in anderen Ländern. Und man freut sich über so ein Klima. Wir lesen darunter folgende Antwort von mir. Ach, kein Ratio, aber ich habe einfach nur geantwortet, war noch nie 35 Grad. Es ist, also, schau dir die Karte an, Digga. Die ist halt komplett rot. Sie ist einfach rot.
Ja, 35
Grad.
Ne?
Das ist der Höllensommer, Freunde. Der Höllensommer, ihr alle spürt ihn, hat ja eigentlich jetzt ein bisschen abgekühlt. Wir hatten schon so 2-3 Tage, wo ich auch gemerkt habe, boah, das drückt jetzt richtig rein. Aber das war weniger die Temperatur, sondern mehr diese Schwüle.
Letztes Wochenende war schön warm. Also
ja,
fast,
super.
Fast ein bisschen zu warm, um unterwegs zu sein, aber ja, hat gepasst.
Ja. Also ich bin auch an diesen Tagen spazieren gegangen und es war brutal heiß. Es war so heiß, dass ich, als ich nach Hause kam, mich einfach hingelegt habe.
Naja, ich bin 1100 Stufen gelaufen aufs Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Also hatte da noch ein bisschen mehr Sport, ja.
Stimmt, ich habe Bilder gesehen, mutmaßlich. Dann haben wir Britta Hasselmann. So, da kommen wir aber zu unserem nächsten Ratio. Britta Hasselmann in Bielefeld, meine lieben Freunde. Der Ort, wo ich das Junge Freiheit und ein Gollan-Interview geführt habe. Hier sehen wir, wie es in Bielefeld sonst so abgeht. Gut, dass man da vielleicht auch vor unserem Hintergrund nochmal ein Zeichen für Vielfalt gesetzt hat. Ich darf einmal zitieren. Bielefeld! Heute hat Oberbürgermeister Pitt Klausen, auch mal ein geiler Name, die Regenbogenfahne am Rathaus gehisst. Gerade jetzt muss der Bundestag doch ein klares Zeichen setzen für die Achtung der Grundrechte und für Sichtbarkeit. Regenbogenfahne @ Julia Klöckner, 3 Regenbogenfahnen @ CSD Bielefeld und darunter sehen wir dann eben folgendes Bild. Da posiert man, ja, mit der Regenbogenfahne.
Und auch die ist nicht gebügelt.
Sie haben keinen Respekt vor ihrer eigenen Ideologie. Sie bügeln noch nicht mal ihre Fahnen. Ich habe darunter Folgendes kommentiert und damit auch geratschaut. 1500 Likes hatte sie ungefähr. Ich habe 2400. Warum habe ich die bekommen? Vielleicht liegt es an dem, was ich geschrieben habe. Ich zitiere einmal. Welche Grundrechte hat wer genau nicht? Und inwiefern sind eure Klientelgruppen nicht schon sichtbar genug? Es wird immer unglaubwürdig wirken, wenn man seine Dominanzgesten versucht, solidarisch zu framen. Weil wir alle wissen, ihr würgt uns das die ganze Zeit einfach nur rein. Wir fühlen uns nicht repräsentiert. Wahrscheinlich der Großteil des Chats hier nicht. Ihr selber wahrscheinlich in großen Teilen auch nicht. Aber es war wichtig, hier in Bielefeld dann nochmal dieses woke Herrschaftssymbol zu hissen. Wann sehen wir mal wieder Grüne, die eine Deutschlandflagge hissen? Ja, also wem gilt die Loyalität? Wahrscheinlich eher den eigenen Klientelgruppen als dem Land als solchen.
Ja, ich habe neulich erst ein Video dazu gemacht, wo ich auch mal drauf eingegangen bin, dass es ja eigentlich absolut absurd ist, dass es ganze Monate und extra CSD und sonstiges gibt. Also ich persönlich, ich bin der Meinung, es ist schon eine Errungenschaft, dass man Homosexuelle an der Gesellschaft teilhaben lässt und diese nicht wie in anderen Ländern, sagen wir, unalived.
Ja.
Meinetwegen können wir das auch gerne feiern. Also ich würde da den 11. Juni vorschlagen. Wir machen einfach einen Feiertag draus und damit ist gut. Weil der 11. Juni 1994 war der Tag, wo das Homosexualitätsgesetz abgeschafft wurde. Also, dass das kriminalisiert hat. Und das könnte man feiern. Man macht einen Tag. Man sagt, okay, wir haben als Zivilisation was erreicht an diesem Tag und wir wollen es auch in der Zukunft weiterhin so handhaben, dass ja, das nicht kriminell ist. Thema erledigt. Und dafür streichen wir alle 250 an, oder ich weiß nicht, Boosty hat mal ein Video dazu gemacht, wo er, glaube ich, auf 170 Tage oder so gekommen ist, wo irgendwas an Queerness gefeiert werden darf im Jahr.
Ich finde es auch schön, wie sich die KI hier gerade praktisch drumherum windet, das zu beantworten. Also die Google-KI, wenn ich hier google, da steht dann, es gibt nicht eine festgelegte Zahl von LGBTQ-Feiertagen, da es eine Vielzahl von Gedenktagen und Pride-Veranstaltungen gibt, die von der Community gefeiert werden. Also hier scheint es an der Stelle vielleicht dann doch, ist der Bedarf da für eine andere KI. Ich frage mal einfach Grog bei Twitter, vielleicht ist sie ein bisschen weniger selbstzensorisch tätig. Wie viele LGBTQ-Feiertage gibt es im Jahr? Fragezeichen. So, dann schauen wir doch mal rein. Suche läuft und wir bekommen ein Ergebnis. Kann je nach Land variieren. Oh mein Gott. Okay, und jetzt kriege ich eine Liste. Okay. Wir haben den Internationalen Tag gegen Homophobie. Wir haben den LGBT Pride Month. Wir haben den Internationalen Asexuality Day. Wir haben den National Youth HIV AIDS Awareness Day. Wir haben den Day of Silence. Wir haben den Bisexual Awareness Week. Die ist übrigens um den 23. September. Dann haben wir den Celebrate Bisexuality Day. Dann haben wir den LGBT History Month. Dann haben wir den International Lesbian Day, den Transgender Day of Remembrance, den Welt-AIDS-Tag, den Tag der Menschenrechte, 10. Dezember übrigens, und so weiter. Ja, also es gibt noch mehr, weitaus mehr. Gerne, Verweis auf Boosty an der Stelle. Der Großteil der Bevölkerung fühlt sich davon.
Gerne. Genau, also genau. Ich habe es dir gerade geschickt, das Video 135 ist er gekommen und er hat genau diese Tage alle zusammengezählt, die du gerade genannt hast, plus die, die es sonst gibt.
Es ist schon hart. Aber auch irgendwie mehr oder weniger out. Die haben ja noch nicht mal die aktuelle Flagge hier gehisst. Was soll das denn? Da fehlen ja die Transmenschen. Da fehlen ja die Intersexuellen. Da fehlt ja die Black Pride da drin.
Und die Asexuellen. Und die sich gar nicht als irgendwas identifizieren.
Ja, aber es ist ja noch nicht mal die richtige. Also
ja, nicht mal die Progressive.
Ja, schade. Schade übrigens auch, dass wir tatsächlich durch sind mit den dümmsten Tweets der Woche, meine lieben Freunde.